herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von What's Up, Prof. Guten Tag, Walter.
Guten Tag, mein Freund. Wie geht's dir?
Mir geht es sehr gut. Und dir?
Es ist nicht mehr so heiß wie beim letzten Mal.
Letztes Mal hatten wir hier eine Sauna.
Das stimmt.
Doch heute ist es etwas kühler. Aber wir haben wieder ein heißes Eisen. Dann beginnen wir doch mit einem Gebet und legen gleich los. Unser himmlischer Vater, danke, dass du uns wieder zusammengeführt hast. Herr, wir brauchen dich jeden Tag immer mehr. Bitte lass den Heiligen Geist wirken, damit wir Unterscheidungsvermögen haben. Wir bitten das im wunderbaren Namen Jesu. Amen.
Amen. Ich glaube manchmal, dass Rom mit Absicht provokant ist. Wie weit können sie ihre Absichten pushen, ohne dass die Protestanten irgendeine Beschwerde einlegen?
Stimmt.
Und es überrascht mich immer wieder, wie erfolgreich sie sind.
Richtig. Keiner sagt auch nur ein Wort über die Dinge, die wir jetzt besprechen.
Nein. Wir werden ein wenig über Gebete für die Toten sprechen, denn es sind ja nicht nur Gebete für die Toten, sondern tatsächlich auch Gebete zu den Toten. Wenn man doch die Hilfe der Heiligen erbittet, dann betet man zu den Heiligen, oder nicht? Das war eines der großen Themen der Reformation. Aber jetzt scheint das Thema tot zu sein, ohne irgendein Zeichen der Auferstehung auf Seiten des Protestantismus. Hier ist ein kürzlich erschienener Artikel aus Crux vom 23. Oktober. Crux spricht über den katholischen Puls. Hier heißt es, der Vatikan verlängert die Zeit, in der man vollen Ablass für die Seelen im Fegefeuer erhalten kann. Also das gleiche alte Thema, das in der Reformation aufgetaucht war, wird absichtlich vor den Augen und Nasen der Welt hin und her geschwenkt.
Ja.
Um es unter die Nase zu reiben, dass Rom sich nicht verändert hat.
That's how I feel about it.
So empfinde ich das.
Nun, Martin Luther.
Er war sehr deutlich, oder?
Ja, und das war einer seiner Hauptgründe für seine 95 Thesen.
Allerdings. Lesen wir diesen Artikel. Rom, vollkommene oder völlige Ablässe, die man traditionell in der ersten Novemberwoche für die Seelen der Gläubigen erhält, können nun während des ganzen Monats November erworben werden, sagte der Vatikan. Ist das nicht nett? Es erstaunt mich immer, dass sie diese Zeiten haben, in denen man einen völligen Ablass bekommt. Im November. Wenn es doch in deiner Macht stehen würde, das Leid von Einzelnen zu lindern, würdest du das nicht Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November jeden Tag tun wollen?
Genau.
Nein, aber wir machen das nur im November und lassen die armen Kerle für den Rest des Jahres leiden, stimmt's? Für mich ergibt das überhaupt gar keinen Sinn, aber sei es drum. Jetzt kann man ihn den ganzen November über erlangen. Auch für Kranke oder ans Haus Gefesselte, denen es im vorgeschriebenen Zeitraum nicht möglich ist, persönlich eine Kirche oder einen Friedhof zu besuchen, wird es möglich sein, einen völligen Ablass zu erwerben, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Wie die apostolische Pönitentiarie, ein Gerichtshof des Vatikan, der sich mit Fragen des Gewissens befasst, in einem Dekret am 23. Oktober veröffentlichte. Dazu haben sie dieses Foto von Frauen, die an aller Seelen auf einem Friedhof beten. Du kannst also einen Ablass erhalten, wenn du auf einen Friedhof gehst. Das ist schon spannend. Der Gerichtshof bat auch darum, dass die Priester den November hindurch besonders großzügig sein sollten mit der Vergabe des Sakraments der Versöhnung und mit dem Spenden der Kommunion an Kranke. Die neuen Vorkehrungen ergaben sich aufgrund einer Anfrage zahlreicher Bischöfe nach Weissagung, wie die Gläubigen die vorgeschriebenen Werke durchführen können, um einen vollständigen Ablass zu erhalten. Angesichts der anhaltenden Pandemie und Einschränkungen in vielen Teilen der Welt, die die Anzahl der Personen begrenzt, die sich an einem Ort versammeln können. Es ist interessant, dass die römisch-katholische Kirche mit ihren Aktivitäten weitermacht und auch mit ihren Messen und all diesen Dingen. Aber in protestantischen Ländern ist es in vielen Städten verboten, Abendmahlgottesdienste abzuhalten. Das ist doch erstaunlich, oder?
Sehr erstaunlich. Keine Taufen.
Nein. Du darfst im Restaurant sitzen und essen, aber am Abendmahl kannst du nicht teilnehmen. Traditionell konnten die Gläubigen einen vollständigen Ablass jeden Tag vom 1. November bis zum 8. November erhalten, wenn sie einen Friedhof besucht haben, um für die Verstorbenen zu beten und andere Bedingungen erfüllt haben. Vor allem, wenn sie am 2. November aller Seelen eine Kirche oder einen Betraum besucht haben, um zu beten. Bischofskonferenzen in Ländern, in denen diese Woche eine große Anzahl Gläubiger traditioneller zum Beichten gehen, eine Messe beiwohnen und Friedhöfe besuchen, hatten angefragt, wie man Gläubigen entgegenkommen könne, angesichts der Covid-19-Beschränkungen oder auch für den Fall, dass ein Angehöriger des Glaubens krank, isoliert oder in Quarantäne ist, sagte der Kardinal. Der Vatikan entschied, den Zeitraum, in dem man einen völligen Ablass erlangen kann, auf den ganzen Monat November auszudehnen. Normalerweise wird nach der ersten Novemberwoche nur ein Teilablass gewährt. Das ist sogar noch interessanter. Eine Woche, danach gibt es einen Teilablass. Doch leider müssen deine Lieben eben noch ein bisschen länger im Fegefeuer leiden, weil du
zu spät kommst.
Jetzt ist es vorbei. Das ergibt doch keinen Sinn. Baumelt da nicht etwas vor den Protestanten, die der Schrift glauben und verstehen, worum es darin geht?
Stell dir vor, wenn Gott deine Erlösung so handhaben würde.
Ah.
Ach, du bist einfach ein bisschen zu spät dran. Sorry.
Ja. Wäre es dir
eine Woche früher eingefallen, wäre das gegangen.
Dann hätte es gepasst. Die aus schwerwiegenden Gründen ihr Zuhause oder ihren Aufenthaltsort nicht verlassen können, was staatliche Pandemieeinschränkungen einschließt, sagte er, können auch einen völligen Ablass erwerben, nachdem sie besondere Gebete für die Verstorbenen gesprochen oder durch das Nachdenken über zu Totenmessen passende Evangelienpassagen vor einem Bild von Jesus oder der gesegneten Jungfrau Maria oder durch Werke der Barmherzigkeit. Nun, mein junger Freund, wie viel davon ist biblisch?
Nichts.
Nichts davon? Bist du dir sicher?
Ja. Tatsächlich ist das Beten für einen Götzen gegen das Gebot, beziehungsweise vor einem Götzen.
In der Schrift ist das verboten. Und da ist noch etwas, das mit Werken zusammenhängt. Das ist unglaublich. In jedem Fall muss man auch die normalen Erfordernisse erfüllen, die die Kirche für alle vollständigen Ablässe festgesetzt hat, die einen Entschluss zeigen, sich von der Sünde abzukehren und sich zu Gott zu bekehren. Was sind nun diese Bedingungen? Sie beinhalten einen von der Sünde abgekehrten Geist haben, sobald es möglich zur Beichte gehen, die Eucharistie sobald als möglich empfangen, für die Vorhaben des Papstes zu beten und mit allen Gläubigen geistlich vereint sein. Das sind Regeln der Kirche. In der Bibel lese ich nichts dergleichen. In der Bibel geht man nicht sobald als möglich zur Beichte. Wenn du gesündigt hast, dann bekennst du deine Sünde Gott, und zwar Gott allein. Wer kann Sünde vergeben als nur Gott allein, sagt die Bibel. Das Amt drängte als Priester auch nachdrücklich dazu, an aller Seelen dreimal die Messe zu feiern, wie es in einem Dokument von Papst Benedikt XV. 1915 erlaubt wurde. Das Angebot, mehrere Messen an diesem Tag, wird hoffentlich jedem helfen, der Messe bewohnen zu können, der es möchte, während man gleichzeitig das eingeschränkte Platzangebot in Kirchen und Anbetungsstätten respektiert. Die Kirche lehrt, dass für die Seelen im Fegefeuer Gebet und besonders die Messe und Opfer dargebracht werden sollen. Das Fest aller Seelen unterscheidet sich von Allerheiligen am 1. November genau deshalb, weil es Gebete für den ewigen Frieden und die himmlische Ruhe all jener anbietet, die in einem Zustand der Gnade gestorben sind, aber nicht glänzlich gereinigt sind. Nach ihnen wäre das der Großteil der Menschheit. Der Katechismus der katholischen Kirche sagt, allen, die in Gottes Gnade und Freundschaft sterben, aber immer noch unvollkommen gereinigt sind, wird jedoch ihre ewige Errettung zugesichert. Doch nach dem Tod werden sie einem Reinigungsprozess unterzogen, damit sie notwendige Heiligkeit erlangen, um in die himmlische Freude einzugehen. Eine absolute Verneinung der Rechtfertigung durch Glauben.
Allerdings.
Das lässt man nun vor der protestantischen Welt baumeln, die mit dieser Kirche in ökumenischen Gremien sitzt. Und um des wunderbaren Wortes Solidarität willen, macht sich jeden erdenklichen Kompromiss mit. Damit kreuzigen sie Christus aufs Neue. Das ist ein wichtiges und ernstes Thema. Ein Thema, das die ganze Welt betrifft und besonders die christliche Welt. Denn das ist nicht das erste Mal, dass das auftaucht. Das war ein Riesenthema zu Christi Zeiten. Und das ist auch in vielen Religionen dieser Welt ein Riesenthema. Betet für die Toten und betet zu den Toten. Ahnenverehrung. Alle diese Themen sind damit verknüpft. Hier ist eine katholische Definition, nur um sicher zu gehen. Es stammt aus Catholic Answers und der Artikel ist überschrieben Heilbringende Opfer für die Toten. Was bedeutet heilbringend?
Für das Heil, die Erlösung.
Ganz genau. Also jetzt kann man ein Opfer bringen für die Erlösung der Toten. Ich dachte, dass die Bibel sagt, und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Aber hier kann man für die Seelen etwas tun, nachdem sie gestorben sind.
Ja, wenn sie nicht entsprechend dem biblischen Standard gelebt haben, dann kann man für sie opfern und beten, damit sie gerettet werden, ohne dass sie es selbst billigen mussten.
Genau. Einige Religionen gehen so weit, dass sie sagen, man kann die Toten taufen. Doch nichts mehr dazu. Opfer für die Toten. Als gläubige Katholiken werden wir gelehrt, dass sie Gebete und Wiedergutmachungen für die Toten leisten sollen. Wie kann man eine Wiedergutmachung für jemanden leisten, der schon tot ist? Ist das möglich? Wenn es eine Wiedergutmachung ist, dann muss sie doch vor deinem Tod geschehen, oder nicht?
Stimmt, man muss eine Entscheidung treffen.
Das ist ein geistliches Gnadenwerk, eine verdienstvolle Tat für uns. Tatsächlich ist es eine dumme Tat. Denn wenn jemand schon tot ist, dann ist es zu spät, irgendwelche Wiedergutmachungen zu leisten. Diese Wiedergutmachung sollte erfolgen, bevor man stirbt. Was sagt die Bibel über Gebete für die Toten? Nun, dazu haben wir einige interessante Verse. Ich habe auch die ESV-Bibelübersetzung genommen, weil sie Worte übersetzt, die andere nicht unbedingt so übersetzen. 5. Mose 18, Vers 9. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, dann sollst du nicht lernen, es den Gräueln dieser Nation gleichzutun. Es soll unter dir niemand gefunden werden, der einen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder ein Medium oder einer, der den Wahrsagegeist hat oder jemand, der die Toten befragt. Jemand, der die Toten befragt. Im Wort Gottes ist das streng verboten. 3. Mose 19, Vers 31 sagt in der Schlacht der Bibel: Ihr sollt euch nicht an die Geisterbefrager wenden, noch an die Wahrsager. Ihr sollt sie nicht aufsuchen, um euch an ihnen zu verunreinigen, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Die ESV verwendet dafür die Worte Medium und Necromancer. Also jemand, der die Toten befragt. Ihr sollt sie nicht aufsuchen, damit ihr euch nicht unrein macht, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Warum wird man unrein, wenn man die Toten befragt? Nun, die Bibel ist sehr eindeutig, dass die Toten nichts wissen. Wen befragt man dann wirklich, wenn man Tote befragt?
Dämonen.
Man spricht zu Dämonen, die sich als die liebenden Verstorbenen ausgeben.
Hier
sind noch ein paar Verse. Jesaja 8, Vers 19 in der King James und die ESV. Wenn sie aber zu euch sagen, befragt die Totengeister und Beschwörer, die da flüstern und murmeln, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Oder soll man für Lebendige die Toten befragen? Zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht so sprechen, ist es so, weil kein Licht in ihnen ist. Die Bibel sagt ganz eindeutig, wenn du nicht in Übereinstimmung mit Gottes Wort sprichst, denn das Gesetz ist die Tora und das Zeugnis ist alles, was die Propheten danach geschrieben haben. Wenn du also nicht in Übereinstimmung mit ihnen sprichst, dann ist kein Licht darin. Die ESV macht es sehr deutlich und verwendet für diese Worte Medium und Necromancer, die zwitschern und murmeln. Das bezieht sich auf die unverständlichen Laute, die hervorgebracht werden. Sehr interessant. 4. Mose 20, Vers 6, Elberfelder. Und die Personen, die sich zu den Totengeistern und zu den Wahrsagern wenden, um ihnen nachzuhuren, gegen diese Personen werde ich mein Angesicht richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Das ist sehr interessant. Wenn man sich mit diesen Dingen einlässt, verstößt man gegen Gottes Willen, denn man erhält Anweisungen von Dämonen.
Ja.
3. Mose 20, Vers 27, Elberfelder. Und wenn in einem Mann oder einer Frau ein Totengeist oder Wahrsager ist, sie müssen getötet werden. Man soll sie steinigen, ihr Blut ist auf ihnen. Nun, das war zur Zeit der Theokratie. Wir haben keine Theokratie mehr, also macht man das nicht mehr. Aber im Grunde sagt Gott hier, wenn es zum Endgericht kommt, liegt darauf die Todesstrafe. 5. Mose 14, Vers 1. Ihr seid Kinder für den Herrn, euren Gott. Ihr dürft euch nicht wegen eines toten Schnittwunden beibringen und euch nicht zwischen euren Augen kahlscheren. Das hat man in einigen Religionen und es heißt über die Tonsur, ein Kahlscheren oder Rasieren eines Teils oder des ganzen Kopfhaares als Zeichen religiöser Hingabe oder Demut. Doch tatsächlich ist es so nicht. Sondern es ist ein Kahlscheren für die Toten. Wenn man zu den alten heidnischen Religionen zurückgeht, zu der Zeit Nimrods, erfahren wir, dass Nimrod getötet wurde. Und es gab diese Sitte der Tonsur, um zu zeigen, dass man solidarisch war, um es so zu formulieren, mit diesem Getöteten. Der Begriff stammt vom lateinischen Wort tonsura, was schneiden oder scheren bedeutet und sich auf eine besondere Praktika des mittelalterlichen Katholizismus bezog, der durch einen päpstlichen Erlass 1972 abgeschafft wurde. Das ist sehr interessant. Dennoch finden wir in vielen Religionen der Welt das Kahlscheren immer noch als weit verbreitete Praxis. Auch die Nonnen hatten ein geschnittenes oder geschorenes Haar, deshalb hatten sie auch eine Haube. Und wir finden das auch in anderen Religionen. 5. Mose 26, Vers 14. Ich habe nicht während meiner Trauerzeit davon gegessen und habe nichts davon verbraucht zu einem unreinen Zweck. Ich habe nichts davon für einen Toten gegeben. Ich bin der Stimme des Herrn, meines Gottes, gehorsam gewesen und habe alles getan, wie du es mir geboten hast. Das bedeutet, dass wir nichts mit Toten zu schaffen haben, das irgendeine Art der Kommunikation betrifft. Das heißt jetzt nicht, dass man sich nicht an sie erinnern darf. Das heißt auch nicht, dass man nicht um sie trauern kann. Aber es bedeutet, dass keine Kommunikation und auch keine Veränderung ihres Zustands möglich ist. Hier wurde die Frage gestellt, warum ehren Buddhisten unsere Toten dadurch, dass sie ihnen Nahrung geben? Wenn die Toten doch nichts wissen, kann man ihnen Essen geben?
Nein.
Zurück zu Catholic Answers Artikel über heilbringende Opfer. Lesen wir, was sie hier erklären. Von Anfang an hat die Kirche die Erinnerung an die Toten geehrt und Gebete als Stimme für sie dargebracht. Vor allem das eucharistische Opfer, damit sie dadurch gereinigt teilhaben dürfen am glückseligen Schauen Gottes. Die Kirche empfiehlt auch das Geben von Almosen, Ablässen und Werke der Buße für die Toten. All diese Dinge sind in Gottes Wort streng verboten. Also nicht nur in nichtchristlichen Religionen finden wir solche Praktiken, sondern auch im Herzen des Katholizismus. Lasst uns helfen und gedenken. Können wir den Toten helfen? Wenn Hiobs Söhne durch das Opfer ihres Vaters gereinigt wurden, warum sollten wir zweifeln, dass unsere Gaben für die Toten ihnen Trost bringen? Lasst uns nicht zögern, jenen zu helfen, die gestorben sind, und für sie Gebete darbringen. Nun, wie ich schon vorher sagte, sitzt die Welt in ökumenischen Gremien und die protestantische Welt nimmt an, dass Rom eine christliche Institution ist, die nach biblischen Prinzipien handelt. Und dann haben wir diese Themen wie dieses Dekret, das gerade erst erlassen wurde. Was denkst du darüber?
Ich denke, dass es wichtig ist, dass du das sagst. Denn viele Leute werden sich diese Folge ansehen und sagen, okay, aber wir sind keine Katholiken, also betrifft uns das nicht.
Aber man akzeptiert katholische Prinzipien im eigenen Leben.
Es ist wichtig, das zu erkennen. Wie du sagst, diese ökumenischen Abkommen mit ihnen.
Arbeitet Gott in Übereinstimmung mit Irrtum?
Nein.
Doch das tonangebende Beispiel, das wir in diesem System finden, das in der Gesetzgebung der ganzen Welt verankert wird, entspringt es einem reinen Strom oder einem verunreinigten Strom?
Doch wohl verunreinigt.
Diese Frage müssen wir uns stellen. Nun, zu dieser Gedenkfeier 500 Jahre Reformation gab man verschiedene Dokumente heraus. Das war eins davon. Declaration on the Way, Church, Ministry and Eucharist. Es ging um die Frage nach Einheit zwischen den Geschwistern verschiedener Denominationen. Und eines der Themen, das in diesem Dokument auf Seite 36 angesprochen wurde, verweist auf ein anderes Dokument der 11. US-Dialogrunde, die Hoffnung auf ewiges Leben, und bestätigt dabei Folgendes. Die Gemeinschaft jener Geheiligten, die heiligen Personen oder Heiligen, beinhaltet sowohl lebende Gläubige als auch Tote. Das ist nur ein Dokument über die Einheit der protestantischen Welt mit der katholischen. Es gibt damit eine Solidarität der Kirche. Ich bin sehr allergisch auf dieses Wort. Solidarität. Das wird heutzutage allem verpasst. Im Web kann man Zitate von Papst Franziskus hören, wie er dieses Wort gebraucht. Es taucht mit schöner Regelmäßigkeit in protestantischen Dokumenten auf. Solidarität. Bedeutet das, dass man Solidarität in offenkundigem Irrtum haben kann? Nicht nur in offenkundigem Irrtum, sondern in offenkundigem Abfall von Gottes Wort und Rebellion gegen Gottes Wort.
Man muss die ganze Zeit Kompromisse schließen.
Ja, muss man.
Haben wir nicht in einer der vergangenen Folgen gesehen, wie man das Gemeinwohl durch einen Kompromiss erhalten kann?
Was war Israels Untergang?
Der Kompromiss.
Ja, etwas, was man Synkretismus nennt, indem man heidnische Anbetung mit wahrer Anbetung vermischt. Das heißt, dass Baal im Namen Jehovas angebetet wird. Es ist unglaublich, dass dieses Dokument sagt, dass die Gemeinschaft die Lebenden und die Toten einschließt. Man feiert also im Grunde die Eucharistie zusammen mit den Toten. Es gibt damit weltweit eine Solidarität der Kirche mit der siegreichen Kirche. Diese Solidarität über die Schranke des Todes hinaus ist besonders offensichtlich in der Eucharistie, die immer in Einheit mit den himmlischen Herrschern gefeiert wird. Also nehmen die Toten teil. Besonders im Lob und der Anbetung am Tisch des Herrn schmilzt die augenscheinliche durch den Tod markierte Trennung dahin.
Man hat also ein großes Fest.
Ein großes Fest, das man mit den Toten zusammen feiert. Heidnischer geht es nicht mehr.
Richtig.
Und was lehrt der Spiritismus über dieses Thema? Der Spiritismus hat 5 fundamentale Prinzipien. Das stammt aus ihren eigenen Quellen. Sie anerkennen die Existenz einer höchsten Intelligenz. Das muss aber kein persönlicher Gott sein. Und natürlich die Unsterblichkeit der Seele. Wir sind im Wesentlichen Geister, alle sind einfach und unwissend geschaffen. Besitzen aber die Kraft, sich schrittweise selbst zu vervollkommnen. Was unmöglich ist. Laut der Schrift wird uns Vollkommenheit von Gott zugerechnet oder verliehen.
Ja.
Und es gibt nichts, was man selbst tun kann, weil alle unsere Gerechtigkeit wie ein beflecktes Kleid ist. Reinkarnation ist dann auch möglich, wenn man nach dem Tod ein lebendiger Geist ist. Die Vielzahl der bewohnten Welten, die verschiedenen Himmelskörpern des Universums sind die Aufenthaltsorte verschiedener Geister. Das heißt, dass man mit ihnen kommunizieren kann, nicht wahr? Kommunikationsfähigkeit der Geister. Geister sind Menschen ohne Körper. Geister können mit unseren materiellen Werten durch Medien kommunizieren. Was haben wir gerade in der Bibel gelesen?
Kein Toten beschwören, kein Sprechen mit den Toten.
Das ist verboten. Und ihre Moral gründet sich auf dem Evangelium von Jesus. Das ist Synkretismus im höchsten Grad.
Das sollte bei den Leuten doch Alarmglocken auslösen. Wenn sie denken, okay, aber wir denken ja nicht genauso wie die Katholiken. Wir beten ja nicht zu den Toten. Aber du glaubst noch immer, dass sie schon im Himmel sind
und dass du mit ihnen sprechen kannst.
Nach dem Tod.
Wie kann man sagen, dass etwas, das dem Evangelium von Jesus Christus widerspricht, auf dem Evangelium von Jesus Christus aufbaut? Wenn also diese 3 unreinen Geister zusammenkommen, aus dem Maul des Tieres, dem Katholizismus, aus dem Maul des Protestantismus und aus dem Maul des Drachen kommen, was der Spiritismus ist, dann wird man die letzte Vereinigung haben, die den Konflikt zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit hervorbringt. Und genau hier stehen wir im Strom der Zeit.
Richtig.
Wenn man zu einem Thema nichts sagt, dann billigt man es im Grunde. Die Bibel sagt, wenn du den schlechten Menschen warnst, dann hast du deine Pflicht getan. Wenn nicht, dann fällt es auf deinen Kopf zurück. Das ist beim Protestantismus der Fall. Er schweigt zu diesem Thema. Die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele. Ezekiel 18, Vers 20 sagt, die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Dabei sprechen wir hier über das Wort, das mit Seele übersetzt wurde. Sie soll sterben. Denn der ganze Mensch ist die Seele. Und der Mensch wurde eine lebendige Seele.
Um eine Seele zu beten, braucht man den Staub und den Atem Gottes.
Ganz genau.
Das eine kann nicht ohne den anderen existieren.
Richtig. 1. Timotheus 1, Vers 17 sagt, dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nur der ewige König ist unsterblich. In 1. Timotheus 6, 14 bis 16 heißt es, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der glückselige und alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat. Der Einzige, der Unsterblichkeit hat, ist Gott. Und die, denen er es schenkt. Der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Es ist ziemlich eindeutig, dass die Bibel lehrt, dass Gott allein unsterblich ist. Jesus sagte in Johannes 11, 11 bis 14, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Wenn man in Christus ist, dann ist man nicht wirklich tot. Denn wenn man aufhört, im gegenwärtigen Zustand zu existieren, dann ist man in einem Zustand des Schlafes, ohne Unterbewusstsein. Und wie lange wird man in diesem Zustand sein? Nun, Hiob 14, Vers 12 sagt uns, bis der Himmel nicht mehr ist, erwacht er nicht und wird nicht aufgeweckt von seinem Schlaf. Die Bibel sagt uns, dass der Himmel einmal wie eine Schriftrolle entweichen wird. Das ist schon eindeutig. Psalm 6, Vers 6 sagt, denn im Tod gedenkt man nicht an dich, wer wird dir im Totenreich Lob singen? Psalm 115, Vers 17, die Toten rühmen den Herrn nicht, keiner, der zum Schweigen hinabfährt. Sagte dieses katholische Dokument gerade nicht, wenn eine Messe abgehalten wird, dann loben die Toten Gott?
Ja, die nehmen mit dir daran teil und sind dabei.
Nun, wer hat recht, das katholische Dokument oder die Bibel? Muss man sich da nicht entscheiden?
Man muss eine Wahl treffen.
Roste in Frieden ist doch das, was die Bibel sagt. Wir haben das schon verschiedentlich besprochen, aber nur um sicher zu gehen, dass man es in seinem vollen Umfang versteht. Es war der Teufel, der sagte, und ihr werdet wie Gott sein, weil ihr unsterblich sein werdet. 1. Mose 3, da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern ihr werdet sein wie Gott. Die Bibel ist äußerst eindeutig. Unsterblichkeit ist an die Bedingung von Gehorsam gegenüber Gott geknüpft. Nun, die katholische Kirche weiß das sehr genau. Office for the Catechism, Artikel 1, sagt, die Kirche lehrt, dass jede geistliche Seele unsterblich ist. Sie geht nicht zugrunde, wenn sie sich beim Tod vom Körper trennt. Sehr gut gesagt. Es ist die Kirche, die das lehrt.
Genau, nicht die Bibel.
Weiß diese Kirche denn, dass die Bibel etwas anderes lehrt?
Ja.
Stell mir diese Frage.
Das wäre interessant zu wissen.
Hier ist die neue katholische Enzyklopädie. Die Seele im Alten Testament bedeutet nicht einen Teil des Menschen, sondern den ganzen Menschen als lebendiges Wesen. Wissen Sie das? Ähnlich dem Neuen Testament bezeichnet es das menschliche Leben. Das Leben einer einzelnen bewussten Einheit. Neuere Exegese hält daran fest, dass das Neue Testament die Unsterblichkeit der Seele nicht im hellenistischen Sinn lehrt, dass ein unsterbliches Prinzip nach dem Tode überlebt. Weiß also die katholische Kirche, was die Bibel lehrt?
Does it teach
contrary? Lehrt sie im Widerspruch zur Bibel?
Hundertprozentig.
Ja, hundertprozentig. Und sie machen keinen Hehl daraus. Wie kann ich dann mit ihnen im Gremium sitzen?
Wie kann ich mit ihnen solidarisch sein?
Wie kann man da Solidarität haben? Doch nur, wenn man einen Kompromiss eingeht. Woraus besteht der Kompromiss?
Nun, indem man Dinge beiseite schiebt. Tatsächlich kompromittieren sie die Bibel.
Wenn es entweder das eine oder das andere ist, dann kann es nicht beides sein. Faszinierend. Nun, wie unnachgiebig sind sie dabei? 1513 erklärte Papst Leo X., erinnern wir uns, das war kurz vor der Reformation. Er sagte, wir verdammen und verwerfen alle, die behaupten, dass die intelligente Seele sterblich ist. Dieser Stier wandte sich gegen die wachsende Häresie, wie sie es nannten. Jener, die eine von Natur aus Unsterblichkeit der Seele ablehnten und die bedingte Unsterblichkeit des Menschen bekannten. Das bedeutet, wenn du der Bibel glaubst, dann wurdest du als verwerflich verdammt. Sie sind dabei sehr unerbittlich. Ihre Lehre wird bestehen, doch die biblische wird es nicht. In seiner 1520 veröffentlichten Verteidigung von 41 seiner Thesen zitierte Luther die Unsterblichkeitserklärung des Papstes als eine von diesen abscheulichen Meinungen, die man auf dem römischen Misthaufen der Dekreten finden kann. Er hatte seine eigene Art, dieser Martin Luther. Er stimmte nicht damit überein. Warum denn nicht? Nun, Erzbischof Francis Blackburn stellt fest, Luther verfocht auf biblischer Grundlage die Lehre vom Seelenschlaf und dann gebrauchte er diese, um das Fegefeuer und die Heiligenverehrung zu widerlegen und erhielt an diesem Glauben bis zum letzten Augenblick seines Lebens fest. Nun, die Reformierten hatten ein Vorbild. Sie nannten sich Lutheraner und glauben nicht, was Luther glaubte. Sie haben das sogar aus ihrem Katechismus ausgelassen. Martin Luther sagte, wir sollten lernen, unseren Tod im rechten Licht zu sehen, damit wir deswegen nicht erschrecken, wie es der Unglaube tut. Denn in Christus ist es gar kein Tod, sondern ein feiner, süßer und kurzer Schlaf. Sagt ihr das nicht auch Jesus? Der uns Befreiung bringt von diesem Tränental, von Sünde und von der Furcht und der Endgültigkeit des wirklichen Todes und von allen Widrigkeiten dieses Lebens. Wir werden sicher und ohne Sorge sein, süß und sanft für einen kurzen Augenblick ruhen, wie auf einem Sofa. Bis zu der Zeit, wenn er uns zusammen mit all seinen lieben Kindern aufwecken wird, zu seiner ewigen Herrlichkeit und Freude. Das war der Glaube Martin Luthers. Er hat ja auch die Bibel übersetzt.
Das stimmt.
Also muss er diese Verse verinnerlicht haben, darüber nachgedacht haben und zu diesem Schluss gekommen sein. Weil wir es Schlaf nennen, wissen wir, dass wir nicht darin verharren werden, sondern wieder auferweckt und leben werden, und dass die Zeit, während der wir schlafen, uns nicht länger erscheinen wird, als wenn wir gerade erst eingeschlafen wären. Daher werden wir uns tadeln, dass wir uns in der Stunde unseres Todes wegen dieses Schlafes überrascht oder erschreckt hatten. Wir werden plötzlich aus dem Grab und der Verwesung kommen und völlig wohlbehalten, frisch und mit einem reinen, klaren, verherrlichten Leben unseren Herrn und Heilern Jesus Christus in den Wolken begegnen. Hat er seine Bibel gelesen?
Allerdings.
Sehr gründlich. Er hat sie übersetzt, also wusste er, worüber er sprach. Dann fährt er fort, die Schrift gewährt überall diesen Trost, der vom Tod des Heiligen spricht, als ob sie eingeschlafen wären und zu ihren Vätern versammelt wurden. Dass sie also den Tod durch ihren Glauben und Geborgenheit in Christus überwanden und zusammen mit den Heiligen, die ihm im Tod vorgegangen waren, auf die Auferstehung warten. Nun, was die Auferstehung angeht, War sie nicht schon in Jesu Tagen umstritten?
Ja, sehr sogar.
Die Pharisäer und die Sadduzäer hatten sehr unterschiedliche Ansichten über die Auferstehung. Jesus lehrte eindeutig die Auferstehung von den Toten. Er tadelt die Sadduzäer. Es ist ein fesselnder Kampf, der schon von Anfang an tobt. William Tyndale war auch jemand, der die Bibel übersetzte und bezahlte dafür mit seinem Leben. William Tyndale, ein britischer Bibelübersetzer, kam dahin, die wiederbelebte Lehre einer bedingten Unsterblichkeit zu verteidigen. Zusammen mit anderen Lehren brachte ihn das in direkten Konflikt mit dem päpstlichen Streiter Thomas More, der Tyndale und Luther entschieden ablehnte, die nach Mores Worten sagten, alle Seelen liegen und schlafen bis zum jüngsten Tag. Also die katholische Kirche sagte, dass wir das nicht akzeptieren werden. 1530 antwortete Tyndale energisch, indem er sagte, da spricht er zu Thomas More, und ihr versetzt sie, die verstorbenen Seelen, in den Himmel, die Hölle und das Fegefeuer und zerstört damit die Argumente, womit Christus und Paulus die Auferstehung beweisen. Nochmals, wenn die Seelen im Himmel sind, sag mir, warum sind sie dann nicht genauso gut wie die Engel? Was für einen Grund gibt es noch für eine Auferstehung? Das gäbe keinen Sinn. Also heute glauben die Adventisten an den Tod, den Seelenschlaf und die Auferstehung. Man schläft bis zum jüngsten Tag. Das ist ein biblischer Standpunkt. Er wurde in der Bibel gelehrt. Er wurde von den Gründern der Reformationsbewegung gelehrt. Tyndale führte seine Auseinandersetzung sogar noch weiter, indem er zeigte, dass die päpstliche Lehre in dieser Sache in Widerspruch zu Paulus steht. Und so sagte er sarkastisch, nein, Paulus, du bist nicht gelehrt, geh zu Meister More und lerne etwas Neues. Wir sind nicht die Ehrensten, wenn wir nicht auferstehen, denn unsere Seelen gehen in den Himmel, sobald wir tot sind. Und sind dort in so großer Freude wie Christus, der auferstanden ist. Ich wundere mich darüber, dass Paulus die Thessalonicher nicht mit dieser Lehre getröstet hatte, wenn er gewusst hatte, dass die Seelen ihrer Verstorbenen wieder auferstehen würden. Wenn die Seelen nach euren Lehren im Himmel in solche Herrlichkeit wie die Engel wären, sag mir, welchen Grund es für die Auferstehung geben sollte. Ein logisches Argument.
Ja.
Das gerät in unserer Zeit wieder ins Blickfeld.
Ja.
Und das Papsttum bringt genau das wieder auf den Tisch bis zum heutigen Tag und bis zu diesem Monat, in dem wir dieses Thema besprechen. Und reibt es den Protestanten ohne ein Wort des Tadels ihrerseits wieder unter die Nase. Das ist so erstaunlich.
Ja, das ist es. Das zeigt uns, wo wir im Strom der Zeit uns befinden.
Ja.
Wir sind am Ende.
Ich weiß, dass viele jetzt sagen werden, oh, nun fangen sie wieder mit dieser adventistischen Lehre an. Ich möchte einen Artikel von Warren Prestige zeigen. Der ist ein Baptist, der das studiert und einen Artikel darüber geschrieben hat. Und ich denke, wir sollten diesen Artikel einmal überfliegen. Nur um sicher zu gehen, dass nicht nur die Adventisten das glauben, sondern jeder, der wirklich dieses Thema in der Bibel studiert. Hier ist der Artikel und auch die Webseite angegeben. Die stammt von Warren Prestige. Er hat einige akademische Grade und ist ein baptistischer Pastor und hat an weiterführenden Schulen und Universitäten unterrichtet. Er hat auch diesen Artikel über den Todesschlaf verfasst. Er beginnt seine Argumentation mit dem Todesschlaf. Laut der Bibel leiden die Toten, ob Christen oder nicht, ob gut oder böse, gerettet oder verloren, nicht in der Hölle oder dem Fegefeuer, noch jubilieren sie im Himmel. Stattdessen haben sie völlig aufgehört zu funktionieren. Das würde ich jetzt als unabhängige Quelle bezeichnen.
Ja.
Ohne Bewusstsein erwarten sie die Auferstehung der Toten bei der Wiederkunft Christi. Das heißt, Jesus in der Herrlichkeit Gottes. Um einen gebräuchlichen biblischen Ausdruck zu verwenden, sie schlafen den Todesschlaf. Er zitiert Psalm 13, Vers 4. Was ist der Todesschlaf? Im Alten Testament wird Sterben oft als Schlafenlegen und die Toten als Schlafende bezeichnet. Dafür werden drei verschiedene hebräische Wörter verwendet. Das erste ist Shachbar. Wahrscheinlich spreche ich das nicht richtig aus, doch sei es drum. Dann nennt er Beispiele. 5. Mose 31, 16, 1. Könige 2, 10 und David legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben. Er verweist auf Apostelgeschichte 13, 36 und über 30 ähnliche Fälle. Das zweite Wort ist Yashen, zum Beispiel in Hiob 3,13, Psalm 13,4, Daniel 12,3, die im Staub der Erde schlafen. Und das dritte Wort ist Shena, zum Beispiel in Hiob 14, Vers 12, so legt sich auch der Mensch nieder und steht nicht wieder auf. Der Schlaf des Todes betrifft alle Menschen auf gleiche Weise. Die Bösen hören auf, Unruhe zu stiften, und die Müden haben Ruhe. Es ist ein andauernder Schlaf. Kein Traum wird angedeutet, sondern diese Umschreibung bezeichnet überhaupt keine Aktivität, kein Bewusstsein und damit keine Existenz. Genau das lehrt die Bibel. Wir werden nicht den ganzen Artikel lesen. Er zitiert viele Verse, wir haben uns auch schon einige davon angesehen. Denn jetzt muss er mich in den Staub legen. Das hebräische Schachab, Schlaf. Und wenn du nach mir suchst, so bin ich nicht mehr. Er spricht über die Geschichte der Hexe von Endor, das bei diesem Thema ein problematischer Vers ist. Aber da muss man sich erinnern, dass Gott ja das Reden mit einem Medium verboten hat. Stichwort Totenbeschwörer. Er hat Samuel nie gesehen. Es war nur die Hexe von Endor, die ihm erzählt hatte, dass es Samuel sei.
Ja.
Also müssen wir uns nicht durch diesen Vers fangen lassen. Er spricht auch über das Wort Shol. Was ist nun mit diesem Wort Shol, das uns schon ein paar Mal begegnet ist? Das hebräische Wort Shol taucht im Alten Testament 65 Mal auf und bezieht sich auf den Platz oder Zustand der Toten. Das Gegenstück im Neuen Testament ist Hades. Zum Beispiel in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 24 bis 28. Es wird oft missverständlich als Hölle übersetzt. Shol ist im Alten Testament kein einziges Mal als Ort oder Zustand des Leidens beschrieben. Sogar von den Bösen wird gesagt, und in Ruhe sinken sie in den Shol hinab. Die wirkliche Bedeutung dieses Worts wird durch verschiedene Gegenstücke im gleichen Kontext gezeigt. Diese Gegenstücke sind Schachat und Bor, Grab oder Grube in verschiedenen Versen oder Abgrund, Stille, Verwesung, das Grab, der Staub, Tod und Totenreich, jeweils mit Versen. Damit spricht er über den Tod, aber nie als besonderen Ort. Er schreibt, Ellis erklärt, Sheol ist in dem Staub und lässt sich wahrscheinlich allgemein am besten als das Grab verstehen. Er spricht über die in Christus Entschlafenen und die entsprechenden Verse, die die Bibel enthält. Alle werden wir uns jetzt nicht ansehen. Wir wollen ja zu dem Pudelskern kommen. Und das sind die verschiedenen christlichen Traditionen. Er macht also ein schönes Bibelstudium, mit dem er zeigt, dass die Toten schlafen. Dann spricht er über diese verschiedenen christlichen Traditionen. Und er trifft folgende Aussage. Er ist wohlgemerkt kein Adventist. Es ist ein Skandal, dass trotz der klaren, übereinstimmenden Lehre sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen Testament die christliche Tradition zu großer Verwirrung über den Zustand des Todes zeigt. Heute ist es eine von den meisten anerkannte Tatsache, dass die hauptsächlich dem Einfluss antiker griechischer Ideen geschuldet ist. Wenn wir zum Buch Offenbarung gehen, ist der Körper des Tieres aus dem Meer der eines Panthers, nicht wahr? Und das steht für?
Griechenland.
Also der Körper, die Struktur des römischen Denkens, ist griechische Philosophie, das Naturrecht, der Zustand der Toten. Wir können die ganze Liste durchgehen. Er stammt aus der griechischen Philosophie. Ein Einfluss, der schon in einigen vorchristlichen jüdischen Kreisen stark war. Paul Altus erklärt, die ursprünglichen biblischen Vorstellungen wurden durch Ideen des hellenistischen, gnostischen Dualismus ersetzt. Die Vorstellung des Neuen Testaments von einer Auferstehung, die den ganzen Menschen betrifft, musste der Unsterblichkeit der Seele weichen. Beides sind nicht kompatibel.
Nein.
Man kann nicht gleichzeitig eine Auferstehung von den Toten haben und eine Unsterblichkeit, die die Auferstehung irrelevant macht. So musste sie der Lehre von der Unsterblichkeit der Seele weichen. Der jüngste Tag verliert auch seine Bedeutung, denn die Seelen haben lange zuvor schon alles erlangt, was eindeutig wichtig ist. Wenn du stirbst und in den Himmel kommst, hast du deine Belohnung schon. Warum willst du dann noch auferstehen?
Ja.
Das ergibt keinen Sinn. Die eschatologische Spannung, das heißt die christliche Hoffnung, ist nicht mehr auf den Tag von Jesu Kommen gerichtet. Der Unterschied zwischen dieser und der Hoffnung des Neuen Testaments ist sehr groß. Dann zitiert er hier, während des Mittelalters wurde eine ausgefeilte, vierfache Lehre des Zustand der Toten in der westlichen christlichen Kirche entwickelt. Dieses Schema spiegelt sich im Dantes großartigen Gedicht Die göttliche Komödie wider und sie wurde in dem römischen Katholizismus Standard. Das heißt, man hat dieses Inferno, in das man kommt, so wie es Dante beschreibt. Das ist der Zustand der christlichen Welt. Er schreibt weiter, alle protestantischen Reformatoren des 16. Jahrhunderts lehnten die Lehre vom Fegefeuer aus drei guten Gründen ab. Sie findet sich nirgends in der Bibel. Sie widerspricht dem Grundsatz der Erlösung allein durch Gnade. Das liegt auf der Hand.
Ja.
Wenn man gute Werke für die Toten tun kann, es kann schrecklich missbraucht werden, wie es der Fall war, als die mittelalterliche Kirche die Macht beanspruchte, das Leid derer im Fegefeuer lindern zu können und den Gläubigen dafür Geld abnahm, um dies zu tun. Einige führten einen vierten Grund an. Es gibt keine unsterbliche menschliche Seele. War das, wie wir gerade gesehen hatten, nur die mittelalterliche Kirche?
Nein, es fing ja schon zu Jesu Zeit an.
Und was ist mit dem jetzigen Papst? Verlängert er nicht die Zeitabspanne für den Ablass?
Nichts hat sich geändert.
Während der Reformation entwickelte sich ein einfacheres Schema. Nach dem allgemeinen protestantischen Verständnis vom Tod gehen die Seelen der Verlorenen sofort zur Bestrafung in die Hölle, während die Seelen der Geretteten sofort in den Himmel gehen, um dort die völlige und bewusste Einheit mit Christus zu genießen. Die Protestanten haben einfach den Fegefeuerteil ausgelassen.
Korrekt.
Obwohl man weiterhin annimmt, dass das die christliche Ansicht ist, ist sie, wie wir gesehen haben, weder die römisch-katholische, denn die glauben ja, dass man zuerst ins Fegefeuer geht, wie wir gesehen haben, nicht wahr? Noch die Ansicht der orthodoxen Kirche, noch wurde sie überhaupt bis vor verhältnismäßig kurzer Zeit allgemein von Christen geglaubt. Also wenn es heißt, dass die Adventisten einfach in allem immer anders als alle anderen sind, ist hier doch jemand, der das Thema gründlich studiert hat und zu dem Schluss kommt, dass nur eines diese Streitfrage lösen kann, nämlich sich an die Schrift zu halten.
Richtig.
Es ist also keine Arroganz, sondern einfach Gehorsam gegen Gottes Wort. Er sagt weiter, tatsächlich ist die Vorstellung eines sofortigen Aussteigens der Seele in den Himmel beim Tod griechisch-gnostischen Ursprungs, nicht biblischen oder christlichen Ursprungs. Nach meiner Ansicht argumentiert der Apostel Paulus genau gegen diese Vorstellung in seinem großen Auferstehungskapitel in 1. Korinther 15. Jene, denen er widerspricht, sahen keine Notwendigkeit für eine Auferstehung. Vers 12. Und zwar genau deshalb, weil sie gemäß ihrer griechisch-platonischen Erziehung annahmen, dass die Seele unsterblich ist und glaubten, dass die geretteten Seelen sofort beim Tod in den Himmel gehen. Dann bringt er dieses interessante Zitat von Bruce Winter. Davon lesen wir nur einen Teil. Es überrascht nicht, dass diese Ansicht von prominenten christlichen Lehrern des 2. und 3. Jahrhunderts rundheraus widersprochen wurde, wie Justin der Märtyrer. Sogar in den Anfängen der Christenheit tobte dieser Krieg. Und er hat noch kein Ende. Denn der Teufel sagte, keineswegs werdet ihr sterben. Und sein Wort soll Gesetz sein. Tatsächlich ist es katholisches, kanonisches Gesetz. Also Justin, der Märtyrer, Irenäus und Tertullian, der diese unvereinbar mit der Hoffnung auf die Auferstehung hielten. Was es übrigens bis heute ist. Justin, der Märtyrer, erzählte Tryphon, einem jüdischen Widersacher, das ist interessant, das muss man sich anhören. Er sagt ihm, dass wenn dieser irgendwelche Christen treffen würde, die es wagten, Gott zu lästern, indem sie behaupteten, dass es keine Auferstehung der Toten gebe, sondern dass deren Seelen im Augenblick ihres Todes in den Himmel aufstiegen, halten sie nicht für wahre Christen. Das ist eine schwerwiegende Anklage. Was würde das für die protestantische Welt von heute bedeuten?
Wir haben ein Problem.
Nach Justin, dem Märtyrer, soll man sie nicht für wahre Christen halten. Denn der wahre Christ glaubt an das Wiederkommen Christi. Beim Schall der Posaune werden die Toten in Christus auferstehen. Die Lebenden in Christus werden in einem Augenblick verwandelt werden und werden zusammen mit den Auferstandenen dem Herrn in der Luft begegnen.
Und die Auferstandenen waren vorher nicht im Himmel.
Nein.
Sie sind schnell zurück ins Grab und dann auferstanden.
Nein, sie schlafen im Grab bis zur Auferstehung. Wenn man das Buch Daniel liest, wird deutlich gesagt, du wirst ruhen, also schlafen, und du wirst deinen Teil haben an jenem Tag bei der Wiederkunft Christi. Das bedeutet es, ein Adventist zu sein, nämlich an die Wiederkunft Christi zu glauben, als die Hoffnung für die ganze Menschheit. Diese Hoffnung liegt in der Auferstehung, die von Christus unter einer Bedingung gewährt wird, nämlich Gehorsam.
Das ist biblische Lehre.
Warum machen wir das nochmal? Weil wir so viele Fragen zu diesem Thema erhalten. Und es muss ganz klar gesagt werden, dass das nicht nur eine Sache von Sieben-Tags-Adventisten gegen den Rest der Welt ist, sondern dass es eine biblische Frage ist. Hier ist ein Baptist und er sagt es rundheraus.
Wir machen das auch, um Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass man vielleicht nicht 100% das Gleiche glaubt, wie das römisch-katholische System es darstellt. Doch wenn man mit ihnen in der Ökumene ist, wenn man mit ihnen solidarisch ist, dann anerkennt man, dass das okay ist.
Dann ist man gewillt, einen Kompromiss bei etwas einzugehen, bei dem es keinen Kompromiss geben kann. Machte Jesus einen Kompromiss mit den Sadduzäern und sagte ihnen, sie können weiter glauben, was sie glauben? Ging Paulus mit ihnen einen Kompromiss ein? Nein. Er erwähnte auch noch Martin Luther. Von Luther ist festgehalten, dass er kategorisch ablehnte, dass die Seele unsterblich ist. Luther versteht generell den Zustand zwischen Tod und Auferstehung als einen tiefen und traumlosen Schlaf, ohne Bewusstsein und Gefühl. Luther sagt deshalb nichts über Seelen ohne ihren Körper, die sich wahren Lebens und Glückseligkeit vor der Auferstehung erfreuen. Sie schlafen im Frieden Christi. Ich fand diese Studie sehr interessant. Er stellt hier fest, heute hängen viele Christen abgeänderten Lehren des Fegefeuers an, als ein Mittel, nicht nur um die schon geretteten Seelen zu reinigen, sondern auch die ganze Menschheit vielleicht noch zu einer endgültigen Erlösung zu bringen. Wenn man an eine Lehre von der zweiten Chance glaubt, glaubt man letztendlich an eine Form des Fegefeuers.
Ja. Vielleicht auch wegen dem, was hier steht. Erlösung für die ganze Menschheit. Wenn man nicht so gelebt hat, wie man sollte, und verloren wäre, dann können die auf der anderen Seite ja doch für dich beten.
Das ist jetzt nicht genau die katholische Lehre, denn sie sagen, wenn man in einem Zustand der Gnade gestorben ist, das bedeutet, dass man zur Beichte ging, Absolution erhielt, dann geht man ins Fegefeuer. Wenn man im Zustand einer Todsünde gestorben ist, dann umgeht man nach ihrer Lehre das Fegefeuer und landet direkt in der Hölle.
Ach so, das bringt dich nur aus dem Fegefeuer.
Genau, nur aus dem Fegefeuer.
Da brennen dann noch die Sünden weg, aber man ist schon gerettet.
Das ist keine Sündenvergebung. Es ist das Tilgen der Strafe für die Sünde. Aber die Bibel lehrt doch, dass Christus die Strafe für mich trug. Es verneint die Versöhnung Christi. Es ist eine himmelschreiende Beleidigung für die christliche Lehre der Erlösung in Christus und Christus allein. Deshalb kann man Heilige verehren. Deshalb kann man alle Gesetze Gottes verletzen und damit durchkommen, weil schon die Grundlage des christlichen Glaubens verneint wurde. Lesen wir weiter. Die Vorstellung einer universellen Erlösung wird noch in Kapitel 6 und 9 besprochen. Das bezieht sich auf ein Buch. Was nun irgendeine Art von Fegefeuer angeht, so gibt es einfach keinen biblischen Beleg für eine derartige Lehre. Wir haben keinen Beweis, dass Jesus oder die Apostel jemals diese Lehre gelehrt haben, nicht einmal die abgeschwächte Form. Es gibt nichts, aber auch gar nichts dazu in der Schrift. Es gilt auch zu beachten, wie Dr. Harris richtig festgestellt hat, dass die Auferstehung und das Gericht untrennbar miteinander verbunden sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auferstehung und Gericht sind verknüpft und können nicht getrennt werden. Er räumt zudem ein, dass es schwer ist, irgendeinen Bezug auf ein Gericht des Individuums bei seinem Tod im Neuen Testament zu finden. Das ist nicht nur schwer, es ist unmöglich. Außer man würde sagen, und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Aber es heißt nicht, dass das Gericht beim Tod stattfindet. Es heißt einfach, dass es eines geben wird. Natürlich ist das noch ein weiterer Grund, warum man diese ganze Idee von geretteten oder verlorenen Seelen ablehnt, die beim Tod in den Himmel die Hölle oder das Fegefeuer gehen. Biblisch findet das Gericht am Ende des Zeitalters an Gottes festgesetzten Tag statt und nicht schon vorher. Glauben das nicht die Adventisten? Und hier ist ein Baptist, der bestätigt, dass die Bibel genau das lehrt. Im Gegensatz zur verwirrenden Vielfalt christlicher Tradition steht die klare und stimmige Lehre der Schrift. Jesu Wiederkunft, durch die Gottes Reich endgültig herbeikommt, wird ein Ereignis sein, das in unserer Zeit und Geschichte eingreift, um unsere Geschichte zu beenden, zu richten und zu verändern. Genau dafür steht der Adventismus. Weil wir an die Wiederkunft glauben, heißen wir Adventisten.
Ja.
Wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichen zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das ergibt sich schon aus der Tatsache, dass eine Generation lebendig auf der Erde sein wird, wenn es passiert und eine Entrückung erleben wird, ohne zu sterben. Das ist keine geheime Entrückung, wie es viele lehren. Das ist die Auferstehung am Ende. Er weist auf die Verse hin, die Auferstehung zur Unsterblichkeit und ewiger Gemeinschaft mit Christus wird nur in und durch dieses Ereignis stattfinden, durch die Wiederkunft Christi. Das glaubt also ein baptistischer Pastor. Nachdem wir jetzt das ganze Thema Tod studiert haben, können wir verstehen, dass die Verehrung von Maria und den Heiligen nicht biblisch ist. Keine derartige Erscheinung kann Maria sein. Denn laut der Bibel schläft sie in einem Zustand ohne Bewusstsein, nicht wahr?
Ganz genau.
Sie lehrten natürlich auch, dass sie niemals starb, sondern mit ihrem Körper in den Himmel aufgefahren ist. Wenn man aber nach Jerusalem geht, findet man mehrere Gräber Marias. Es ist ein sehr verwirrendes Thema. Im Oktober 2020 haben sie eine Münze herausgegeben. Die neue vom Vatikan herausgegebene Münze stellt die Mutter dar, die die Erde in ihrem Schoß trägt. Aber sie lehren auch, dass Maria die Bundeslade ist. Denn sie trug Jesus, nicht wahr? Der die Verkörperung des Gesetzes ist, das sie übrigens ablehnen. Jetzt haben sie Mutter Erde als Entsprechung. Das ist Synkretismus im höchsten Grad, in dem Heidentum mit Christentum verbunden wird. Etwas, das die Bibel klar und deutlich verurteilt. Eine neue, durch den Vatikanstaat geprägte Münze stellt eine Frau dar, die die Erde in ihrem Schoß trägt. Der beauftragte Künstler, der die Münze zum Andenken an den Tag der Erde gestaltet hatte, sagte, dass der Entwurf seine Antwort auf das ökologische Thema war, das er darstellen sollte. Ein italienischer Medaillenkünstler und Katholik entwarf die Münze und er sagte CNA, der katholischen Nachrichtenagentur, dass er sich die Erde als junge, schwangere Frau vorstellen wollte, die die Erde beschützt. Aber sie hatten ein Festival in Rom, das wir schon einmal besprochen hatten, bei der sie diese Mutter Erde verehrt hatten.
Ja, bei der Amazonas-Synode, bei der sie diese Pachamama-Statuen und das alles hatten.
Ganz genau.
Die Pachamama-Statuen sind genauso wie das hier.
Denn es ist eine schwangere Frau. Ob sie es in der Form von Maria oder in dieser Form tun, spielt keine Rolle. Das Bild auf der Münze wurde mit den hölzernen Figuren einer schwangeren Frau verglichen, die in Kirchen und bei Events während der Bischofssynode über den Amazonas 2019 im Vatikan ausgestellt wurden. Diese Figuren wurden von Papst Franziskus und anderen als Pachamama bezeichnet, so wie du gerade gesagt hattest, die, wie einige sagten, eine Fruchtbarkeitsgöttin aus den Anden darstellen sollte, während Sprecher des Vatikans sie eher vage als Symbol des Lebens charakterisieren. Bei dieser ganzen Diskussion geht es darum, dass die Welt sich auf eine Entscheidung zubewegt. Entweder bewegen wir uns weiter in dieser Strömung, wie die Kinder Israels, die dabei waren, ins gelobte Land zu gehen und sich mit den Nationen ringsherum vermischten und die Anbetungspraktiken dieser Nationen akzeptierten, was ein so großes Streben zur Folge hatte. So sind auch wir auf der gleichen Straße unterwegs und wiederholen diese Geschichte.
Ja, die gleiche Entscheidung. Wirst du mitgehen und mitmachen oder aufstehen und Nein sagen?
Ganz genau. Nur um klarzustellen, hier ist die Marienverehrung in der katholischen Kirche. In der katholischen Kirche umfasst die Marienanbetung der Mutter Jesu unterschiedliche Formen der Marienverehrung, die Gebet, fromme Werke, bildliche Darstellung, Poesie und Musik einschließen, die der gesegneten Jungfrau Maria gewidmet sind. Päpste haben das vorangetrieben, während auch Schritte unternommen wurden, einige Ausprägungen zu reformieren. Die letzten Päpste waren alle sehr glühende Mariologen.
In conclusion,
was folgen wir daraus?
The question at hand,
die Frage liegt auf der Hand, ob wir uns in diesem Augenblick der Entscheidung befinden. Lassen wir uns mit der Strömung mittreiben und folgen den Vorschriften Roms und akzeptieren, dass sie Teil der christlichen Gemeinschaft sind, oder kommen wir heraus und sondern uns ab? Was ist die biblische Anweisung?
Kommt heraus und sondert euch ab.
Und berühre das Unreine nicht. Und ich werde euch annehmen. Wir leben in sehr, sehr unruhigen Zeiten. Und Gott wird uns Weisheit geben müssen. Wir werden demnächst das Thema Solidarität besprechen.
Ja.
Ein Wort, das immer und immer wieder benutzt wird. Und zwar vom Papsttum und protestantischen Veröffentlichungen. Im Lichte dessen, was wir gerade besprochen haben, wollen wir die Frage stellen, ob diese Art von Solidarität überhaupt möglich ist, in Anbetracht der biblischen Anweisungen. Möge Gott uns Weisheit geben. Lass uns beten. Himmlischer Vater, die Welt ist so verwirrt, und die alten Kampflinien gibt es immer noch. Die gleichen Auseinandersetzungen, die Gottes Anhänger durch alle Zeitalter hindurch plagten, treten jetzt wieder hervor und Gottes Volk wird eine Entscheidung treffen müssen. Hilf uns bitte, Entscheidungen zu treffen, die in Übereinstimmung mit deinem Wort sind. Das ist mein Gebet. In Jesu Namen. Amen.
Amen.